Auf den Punkt.
Von Franco und Bornberg.
Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Euer Kunde ruft euch an, völlig verzweifelt. Er steht nach einem Starkregen buchstäblich knietief im Wasser in seinem eigenen Keller. Ihr schaut in die Akte und atmet erstmal auf, weil Elementarschutz ist vereinbart. Ihr könnt den Kunden also beruhigen, zumindest der finanzielle Schaden ist gedeckt. Elementarschutz ist ein wichtiges Thema in der Wohngebäudeversicherung, aber bei weitem nicht das einzige. Wie trennen wir in der Wohngebäudeversicherung die Spreu vom Weizen? Dazu begrüße ich Christian Munke, Leiter Ratings Gesundheit und private Risiken. Hallo Christian.
Hallo.
Christian, Frank und Bornberg hat gerade über das Ratingverfahren für Wohngebäudeversicherung berichtet. Was prüft ihr da genau?
Für das Rating schauen wir tief in die Produkte hinein. In diesem Jahr haben wir insgesamt 373 Tarife von 84 verschiedenen Versicherern analysiert.
373 Tarife, das ist ein großer Datenbestand. Aber bevor wir in die Details der Klauseln gehen, wie hat sich die Qualität denn generell entwickelt? Gibt es einen Aufwärtstrend?
Ja und nein. Wir sehen eine deutliche Polarisierung am Markt. Auf der einen Seite haben genau 76 der analysierten Tarife, das sind nur 20%, unsere Bestnote 3F Plus erreicht.
Also hervorragend.
Genau, hervorragend. Und das ist ein großer Sprung, denn im Vorjahr waren es nur 14%. Einige Versicherer haben ihre Bedingungen also spürbar verbessert. Auf der anderen Seite fällt aber auch jeder 10. Tarif bei uns komplett durch. Die landen in den Klassen F, also mangelhaft, oder F-, also ungenügend.
20% hervorragend, das klingt auf dem Papier erstmal gut. Aber wie stellt ihr sicher, dass diese Tarife wirklich alle wichtigen Risiken für die Kunden abdecken?
Unsere Methodik ist streng. Wir bewerten ausschließlich rechtsverbindliche Versicherungsbedingungen. Hochglanzbroschüren und Vertriebsinformationen ignorieren wir komplett. Es zählen nur die Vertragsinformationen, die der Kunde vorliegen hat und die am Ende auch vor Gericht Bestand haben. Darüber hinaus legen wir Wert auf Klarheit. Lässt eine Bedingung auch nur den geringsten Interpretationsspielraum zu, dann unterstellen wir für die Bewertung genau die Auslegung, die von den Kunden am ungünstigsten ist, unabhängig davon, was ein Gericht im Streitfall später vielleicht anders entscheiden würde. Für die Punktevergabe zählt dann diese strengste Lesart. Nur so bringt eine Unklageformulierung den Tarif keine unverdienten Pluspunkte ein.
Okay.
Insgesamt prüfen wir in der Wohngebäudeversicherung 82 Detailkriterien und vergeben dafür Punkte. Nur wenn ein Tarif mindestens 85% der Punkte erreicht, bekommt er die Höchstnote 3F+.
Die Punkte allein reichen aber nicht für die Bestnote.
Das stimmt. Du sprichst die Mindeststandards an. Zusätzlich zu den erreichten Punkten prüfen wir nämlich noch, ob ein Tarif in bestimmten wichtigen Leistungsbereichen eine Mindestleistung erfüllt. Damit stellen wir sicher, dass ein Tarif nicht in fast allen Regelungen top ist, aber an einer entscheidenden Stelle schwächelt. Unsere Top-Tarife müssen wirklich durchgängig Top-Leistungen bieten.
Im neuen Rating gibt es ja auch einen Mindeststandard bei den Elementarschäden, oder? Das betrifft ja genau solche Fälle wie den mit dem Starkregen, den ich zu Beginn beschrieben habe.
Exakt. Um 2026 bei uns die Höchstnote 3F+ zu bekommen, darf der Selbstbehalt bei Elementarschäden 10.000 Euro nicht übersteigen. Wir haben diesen neuen Mindeststandard aufgenommen, weil es Tarife am Markt gibt, die einen Elementarschutz automatisch mitversichern. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, allerdings gilt dann teilweise ein Selbstbehalt von 100.000 Euro.
Für mich klingt das wie ein Fallschirm, der sich erst kurz vom Boden öffnet. Auf dem Papier ist der Schutz da. Im Ernstfall bringt er aber kaum noch was. Wer kann sich schon 100.000 Euro Selbstbeteiligung leisten, wenn das Haus komplett hinüber ist?
Genau das sehen wir auch so. Wir wollten sicherstellen, dass so ein Tarif nicht die Höchstnote bekommen kann, selbst wenn er sonst Topleistung bietet. Zumal es in der Regel Lösungen gibt, über bestimmte Tarifbausteine oder Klauseln den Selbstbehalt deutlich zu senken.
Okay, das leuchtet ein. Das Elementarthema ist existenziell. Trotzdem gibt es immer wieder Kunden, die sagen, bei mir in der Nähe gibt es weit und breit keinen Fluss oder Bach. Warum soll ich dann Zuschlag zahlen?
Das kommt vor. Trotzdem solltest du als Vermittler beim Kunden nicht locker lassen. Starkregen kann fast überall zu Überschwemmungen führen, auch dort, wo man es nicht erwartet. 5 Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hatten laut GDV Ende 2025 immer noch rund 4 von 10 Wohngebäuden in Deutschland überhaupt keinen Schutz gegen Elementarschäden. Sprich das Risiko also immer aktiv an und versuche zu überzeugen.
Lass uns den Blick zu den Alltagsschäden lenken, die für die meisten Schadensmeldungen verantwortlich sind. und Ursache dafür ist oft Leitungswasser.
Guter Punkt. Naturkatastrophen dominieren immer die Nachrichten. Schauen wir aber in die GdV-Daten, entfällt tatsächlich fast die Hälfte des gesamten Branchenschadenaufwands in der Wohngebäudeversicherung auf Leitungswasser. Das sind die unsichtbaren Rohrbrüche in der Wand oder unter der Bodenplatte. Die sind in der Regel versichert. Spannender sind Ableitungsrohre. Hier können ebenfalls hohe Schäden entstehen, wenn zum Beispiel die Einfahrt oder ein Gehweg auf dem Grundstück aufgegraben werden muss.
Ja, und genau da gibt es eine Klausel, die bei vielen Vermittlern und Kunden für Frust sorgen kann. Die separaten Kündigungsregeln bei Ableitungsrohren. Das wird in eurem Rating ja auch adressiert, oder?
Richtig, das ist unser zweiter zwingender Mindeststandard für die Note 3F+. Für die Top-Bewertung muss der Schutz für Ableitungsrohre ohne eine separate Kündigungsregelung gelten, und zwar sowohl auf dem Versicherungsgrundstück als auch außerhalb.
Warum machen Versicherer das überhaupt? Warum kündigen die gezielt nur die Rohre aus dem Vertrag raus?
Das ist im Grunde reines Risikomanagement auf Kosten des Kunden. Stell dir eine Straße vor, nur Einfamilienhäuser, sagen wir mal aus den 70er Jahren. Die alten Tonrohre unter der Straße werden porös. Wurzeln wachsen ein, irgendwann kommt es bei den Nachbarn zum ersten Rohrbruch. Der Versicherer reguliert das brav. Jetzt weiß der Versicherer aber, wenn dieses eine Rohrstück kaputt war, bricht mit ziemlicher Sicherheit in 2 Jahren das nächste. Die ganze Straße oder sogar die ganze Siedlung könnten betroffen sein. Der Versicherer schaut dann in seinen Bestand, ob noch weitere Häuser in der Nähe versichert sind. Um dieses sichere Minusgeschäft loszuwerden, nutzt er eine spezielle Klausel. Nach dem allerersten Schadenfall kündigt er ausschließlich das Risiko Ableitungsrohre aus dem Vertrag heraus.
Okay, neben diesen großen Themen Elementar- und Ableitungsrohre, worüber stolpern die restlichen 80% der Tarife noch in eurer Analyse? Was sind die versteckten Fallen, die oft übersehen werden?
Ein Thema sind Schäden, die der Kunde durch grobe Fahrlässigkeit selbst verursacht. Um bei uns auch nur die zweitbeste Note, also sehr gut, zu erreichen, verlangen wir, dass der Versicherer komplett darauf verzichtet, die Leistung bei grober Fahrlässigkeit zu kürzen, und zwar unabhängig von der Schadenhöhe.
Da muss ich kritisch nachfragen kurz. Das Thema ist ja nicht neu. Ist das nicht mittlerweile Standard?
Leider nein. Es gibt noch viele Tarife, die nur bei einer geringen Schadenhöhe auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit verzichten. Am Markt sehen wir ja häufig Grenzen zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Häufig betrifft das die schwächeren Tariflinien in einem gestaffelten Tarifwerk. Ein klassischer Fall: der Herd bleibt beim Verlassen der Wohnung an, es kommt zum Küchenbrand. Oder ein Fenster steht trotz Sturmwarnung gekippt und der Sturm richtet Schaden an. Beides gilt als grob fahrlässig. Ein sehr guter Tarif darf hier keine Sublimits haben. Er muss die volle Versicherungssumme leisten, ohne Wenn und Aber.
Welche Schwachpunkte habt ihr noch gefunden?
Ein wachsendes Problemfeld ist der Diebstahl von Gebäudezubehör, ganz konkret von Wärmepumpen.
Wärmepumpen? Aber viele Kunden denken doch, die Wärmepumpe steht auf meinem Grundstück. Die gehört automatisch zum Haus und ist über die Gebäudeversicherung mitversichert, oder?
Eben nicht immer. Und genau das ist die Falle im Kleingedruckten. Wir reden hier nicht von einem Heizkörper im Wohnzimmer, der fest an der Wand hängt. Eine moderne Luftwasser-Wärmepumpe kostet am Markt nicht selten 20.000 bis 25.000 Euro. Das Problem ist die Außeneinheit, also der Kompressor. Der steht außerhalb des Gebäudes, meist frei zugänglich im Vorgarten. Organisierte Diebesbanden haben längst erkannt, wie lukrativ das ist.
Und was sagt die Versicherung dann?
Viele, vor allem ältere Tarife, beschränken die Leistung für Diebstahl auf Sachen, die fest mit dem Gebäude verbunden und außen am Gebäude angebracht sind. Die Leistungen dafür sind dann auch nicht besonders hoch. Besser sind Regelungen, die auch Grundstücksbestandteile umfassen. Noch besser ist die explizite Nennung von Wärmepumpen mit einer entsprechenden Leistungshöhe.
Geklaut werden aber nicht nur Wärmepumpen. Was kann noch bei einem normalen, in Anführungszeichen, Einbruch passieren?
Werden Sachen gestohlen, springt die Hausratversicherung ein. Werden aber zum Beispiel Türen oder Fenster beschädigt oder wird im Haus randaliert, kann das ein Thema für die Gebäudeversicherung sein. Gleiches gilt für Graffiti am Haus oder an der Garage. Aber längst nicht jeder Tarif leistet dafür.
Manche Schäden sind extrem selten, können aber sehr teuer werden.
Genau. Stichwort Dekontamination von Erdreich. Das ist ein weiteres Kostenrisiko, das oft unterschätzt wird.
Erklär kurz das Risiko. Was muss passieren und warum ist das so teuer?
Stell dir ein klassisches Hochwasser vor, das in den Keller eindringt. Dann läuft Heizöl aus und verseucht den kompletten Garten des Kunden. Der Gesetzgeber sagt dann klar, das Erdreich muss fachgerecht ausgehoben, abtransportiert und als Sondermüll entsorgt werden. Deckt ein Tarif diese Kosten nicht ausreichend oder nur bis zu einem niedrigen Sublimit, dann zahlt der Kunde schnell mehrere 10.000 Euro aus eigener Tasche.
Interessant. Wenn wir das zusammenziehen, in der Wohngebäudeversicherung gibt es viele Risiken, die vielleicht selten vorkommen. Aber wenn, dann geht's richtig ins Geld. Woran erkennt ein Vermittler in 30 Sekunden, ob ein Wohngebäudetarif zu den guten oder zu den kritischen gehört, ohne die kompletten Bedingungen zu lesen?
In 30 Sekunden geht das nur über eine fundierte Gesamtbewertung der Tarife, wie es unser Rating anbietet. Damit bekomme ich einen guten ersten Überblick und kann sicherstellen, dass ich mit gut gerateten Tarifen kein großes Risiko eingehe. Aber danach muss die individuelle Abstimmung des Tarifs auf die Situation und das Gebäude des Kunden erfolgen. Liegt das Haus zum Beispiel in einem Hochwasser- oder Überschwemmungsgebiet, gibt es eine Photovoltaikanlage oder eine Wärmepumpe.
Wenn du unseren Vermittlern aus all diesen Daten heute genau eine Sache mitgeben könntest, einen konkreten Handlungsauftrag für den Schreibtisch, was wäre das?
Überprüft euren Bestand, und zwar proaktiv. Ältere Tarife haben oft Schwachpunkte. Und das Thema Elementar ist buchstäblich elementar für die Kunden und sollte unbedingt mitberaten werden.
Ich danke dir, Christian.
Gerne, bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr das neue Rating oder auch die Zahlen des GDV, die wir genannt haben, genauer studieren wollt, dann schaut einfach mal in unsere Shownotes.
Wenn Sie auch zukünftig keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie uns kostenlos abonnieren. Das geht auf verschiedenen Seiten im Internet und auf verschiedenen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder Audible. Und bei Podigy gibt es auch einen ganz normalen RSS-Feed. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.